Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Für immer mehr Menschen, nicht nur in der westlichen Welt, ist das Internet Alltag. Und das ist ja wieder mal was, was uns von den Tieren unterscheidet. Denn die haben kein World Wide Web und schreiben keine E-Mails. Trotzdem wird beim Lesen des neuen Buches von Martin Wikelski, des Direktors des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie, schnell klar, warum er sich für den Titel The Internet of Animals, also das Internet der Tiere, entschieden hat. Das wird sich auch mit der ersten Frage an unseren Kritiker Volkert Wildermuth klären. Und das müssen wir jetzt erstmal machen. Aber als allererstes sagen wir guten Morgen.
Ne? Morgen.
Also, was hat das Internet der Tiere denn, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist wirklich das Lebensprojekt von Martin Wikelski. Der forscht er wirklich schon seit ungefähr 30 Jahren daran als junger Forscher. Da hat er sich gefragt, was machen die Tiere eigentlich, wenn sie niemand beachtet, wie er in seinem Buch schreibt. Und um das rauszufinden, das war Anfang der 90er, da war er in den USA, hat sich für Drosseln interessiert. Und da ist gerade die Mikroelektronik so klein geworden, dass er so einen drosselnden Sender verpassen konnte. Und dann ist er also ins Auto gestiegen, hat da ein Loch ins Dach gesenkt, Antenne raus, ist dann der Drossel hinterher, um zu erfahren, auf welchen Routen die zieht, immer auf der Versuch, den Radarfallen auszuweichen. Aber dann merkt man auch schnell, dieser Ansatz, der geht nur so weit, irgendwann verschwindet die dann am Himmel. Deshalb nächster Schritt, er hat auf einer Insel im Panama-Kanal 7 Antennen über den Regenwald aufgebaut, hat Ozelote besendet, Agoutis, das sind so Nagetiere, Diamantbienen, das sind richtige Brummer, die sind wirklich so Handteller groß, die konnten einen Sender tragen. Und da konnte er wirklich verfolgen, endlich konnten wir ein Bild davon machen, wer wen wann frisst, schreibt er. Also das war schon der nächste Schritt, wo ein ganzes Ökosystem ins Blick geriet, aber Tiere halten sich nicht an Experimentgrenzen. Die sind einfach über den Fluss weggeschwommen, auch die Bienen weggeflogen, ganzen Tag verschwunden. Und der logische nächste Schritt war, die Sache global anzugehen und wirklich eine Antenne oben an der internationalen Raumstation anzubringen, überall auf der Erde tausende Tiere zu verfolgen. Das ist dann dieses Projekt Icarus, wie er es genannt hat. Und jetzt kann man sagen, das ist das Internet der Tiere. Man könnte auch sagen, es ist Big Brother, weil wir gucken die Tiere an. Die haben nichts davon.
Ja, geht sofort durch den Kopf, wo Sie das beschrieben haben. Er ist ja Biologe, ist ja logisch. Der will eigentlich was rausfinden und Technik ist Mittel zum Zweck. Aber beschreibt er in dem Buch auch die Technik selber? Also haben Sie das Gefühl, er ist auch so ein bisschen Digitalfreak geworden?
Also vielleicht nicht Digitalfreak, aber Technik spielt wirklich eine große Rolle. Das ist auch ein Erzählstrang in diesem Buch. Also er schreibt an einer Stelle, man muss auch eine Hardware konzipieren, die es aushält, dass sich ein Nashorn genüsslich im Schlamm wälzt. Da wird dann mit Kevlar gearbeitet, also diesen Hightech-Fasern. Auf der anderen Seite, diese Sender müssen ja wahnsinnig klein sein. Und da muss man zum Beispiel bei Insekten auf andere Wellenlängen ausweichen, damit die Sendeantenne kurz sein kann. Stromversorgung, großes Problem. Die haben Solarzellen. Am Amazonas kann man dann den Herzschlag mit aufnehmen. Da kann man Umweltfaktoren mit aufnehmen und so weiter. Wenn man in die Arktis geht, dann ist kaum mehr als einmal die Woche ein GPS-Signal fähig. Also diese technischen Herausforderungen, auch wenn es darum geht, eine Antenne an der ISS anzubringen, da müssen unendlich viele Sachen beachtet werden, zum Beispiel die Montage. Die haben sie geübt. Wie macht man das in der Schwerelosigkeit? Da musste der wirklich ins eigene Hallenbad in Konstanz mit dem Ding, um das zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Also die technischen Herausforderungen, die spielen da schon eine große Rolle auch.
Was schreibt er denn nur alles zu dem, was er bisher mit diesen vielen technischen Möglichkeiten rausgefunden hat? Was machen nun die Tiere, wenn keiner guckt?
Ja, also er beschreibt ganz viele Begegnungen mit Tieren. Das ist wirklich sehr schön. Er eröffnet das Buch, er sitzt an einem Strand, Forschungszelt, hat da seine Materialien und plötzlich kommt da so ein Seeelefantenbulle bei ihm reingerobbt. Das sind wirklich beeindruckende Tiere, aber der hat einfach die Biege gemacht, weil er am Strand der Chef, der noch viel größer ist, Ärger gemacht hat und hat sich also bei ihm untergestellt. Dann wird von dem Storch Hansi berichtet, einem der ersten besenderten Störche. Der hat ein Mobilfunkgerät auf dem Rücken sozusagen, ist dann ganz normal geflogen, so Richtung Südosten an den Alpen vorbei und plötzlich biegt der ab. Wahrscheinlich hat er sich einer Gruppe Reiher angeschlossen, die einen völlig anderen Zug haben und dann bricht das Mobilfunk Signal ab und die Forscher denken schon, wir schalten den Vertrag ab, kostet ja auch Geld. Aber dann gibt es plötzlich ein Signal aus Garmisch-Partenkirchen und Hansi, so haben sie diesen Storch genannt, die sind dann dahin gefahren, der war beim Bauernhof untergekommen. Die Oma, die hat da wirklich immer Fleisch fein gehackt, ihm rausgestellt, jeden Morgen eine Warmwasserwanne, damit er sich die Füße wärmt. Also solche Geschichten erzählt er. Oder von Bertha, der Kuh, die haben sie besendet und dann gab es nach einem Erdbeben Nachbeben und Bertha hat wirklich, war viel unruhiger, die konnten damit die Nachbeben vorhersagen. Also solche Geschichten gibt es jede Menge, das sind dann die Anekdoten. Was so ein bisschen fehlt, sind die Studien, denn es war tatsächlich sehr schwierig, dieses Projekt ans Laufen zu bringen und die laufen gerade erst an. Also dieser Traum, wirklich Tausende von Tieren zu beobachten, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Aber wie realistisch ist das? Sie haben ja Icarus erwähnt, dieses Projekt mit sozusagen Antennen an der Internationalen Raumstation und Beobachtung von da. Ich habe so im Hinterkopf, dass das nicht so ganz klar ist, ob das noch eine Zukunft hat, oder?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Also es war von Anfang an schwierig, die Verhandlungen mit den russischen Kollegen von ihm, den Raumfahrenden, da musst du natürlich mit Übersetzer und die Bürokratie, also das sind überhaupt die bürokratischen Hürden. Das finde ich einen der spannendsten Aspekte dieses Buchs. Da geht es, also die Begeisterung war von Anfang an groß, volle Rückendeckung, schreibt er, aber kein Geld. Und da geht es wirklich um solche Verwaltungskram. Sind diese Sender Verbrauchsmaterial? Sind die Ausrüstung? Da können Jahre vergehen, bis sowas entschieden ist. Und mit der ISS, irgendwann haben sie endlich diese Antenne oben gebracht, da hat der Computer nicht funktioniert, haben sie repariert und sie haben es angeschaltet und dann kam die Pandemie. Also dann war einfach Schluss, dann gab es keine Sender, die mehr angebracht wurden, große Pause, dann kam der Ukraine-Krieg und damit war das Projekt auf dieser Ebene tatsächlich gestorben. Und diesen Herbst wird jetzt ein neuer Satellit hochgeschossen, ein CubeSat, also ein ganz kleiner und der, mit dem wird dann Icarus hoffentlich wirklich an den Start gehen.
Dankeschön. Volkert Wildermuth war das über The Internet of Animals, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können. Das Buch von Martin Wikelski ist im Malik Verlag erschienen, hat einen Umfang von 320 Seiten und kostet 25 €.